Michael Saylors Bitcoin-Strategie, XRP zurück von den toten Coins und Chainlink. Wie geht es da weiter? Das und mehr in dem Crypto-Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir natürlich über Bitcoin. Wir hatten letzte Woche das Thanksgiving-Fest in den USA. Das hat jetzt auch nochmal ein bisschen Volatilität in den Markt gebracht. Wir schauen uns aber die ETF-Flows da an, wie sich das Ganze entwickelt hat. Dann sprechen wir über Ethereum, machen da so ein bisschen den Vergleich in Richtung Solana. Und dann ein Coin, den wir lange nicht angesprochen haben, nämlich Ripple XRP, ist nämlich back und geht Richtung All-Time-High. Wie weit wir davon entfernt sind und wie es da weitergeht, schauen wir uns an. Dann Chainlink, auch sehr, sehr wichtig. Chainlink hat auch sehr, sehr positive Entwicklungen gemacht und wir machen da sogar den Vergleich zwischen Ripple und Chainlink. Springen wir jetzt aber in diesen Graph hier, und zwar iBits Bitcoin Holdings haben 500.000 Bitcoins erreicht. Und ich habe jetzt die Statistik nicht gerade vor mir, aber ich würde behaupten, das ist eines der ETFs, welches am schnellsten gewachsen ist. Also fast schon rekordhohe Zahlen hier. Und was wir ganz klar sehen, ist seit dem Launch, das Ding ist richtig durchgestartet. Dann hatten wir eher, ich sag mal, einen normalen, eher langsamen Sommer und seither auch wieder der Anstieg in den letzten 3 bis 4 Wochen. Und das zeigt einfach, für BlackRock war der Bitcoin-ETF ein sehr, sehr gutes Geschäft. Und wir werden sehr wahrscheinlich auch in den kommenden Wochen nochmal solch starke Anstiege sehen. Und das ideal. Normalerweise, wie gesagt, sobald wir hier in den Milliarden sind, bedeutet das natürlich auch sehr, sehr viele positive Entwicklungen für Bitcoin an sich. Positiv für Bitcoin ist momentan auch Michael Saylors Strategie. Er hat wieder Bitcoin gekauft, dieses Mal mit MicroStrategy. 15.400 Bitcoins für etwa 1,5 Milliarden US-Dollar bei einem Durchschnittspreis von 95.976. Das ganz Interessante ist jetzt, sein Durchschnittspreis ist etwa 58.263. Jetzt könnte man da natürlich sagen, okay, das ist schon mal positiv, weil wie gesagt, für die Industrie ist es positiv. Für die Bitcoin-Industrie meiner Meinung nach ist es aber ein Net Negative, weil die MicroStrategy-Aktie jetzt so stark an den Bitcoin-Preis gekoppelt ist. Der Bitcoin-Preis ist tendenziell natürlich um einiges volatiler. Dann wird das natürlich auch einen Effekt auf MicroStrategy, also den Aktienpreis haben. Und dann wird das so gekoppelt, dass wir, wie gesagt, in diesem weirden Volatilitätsspiel sind. Und ich behaupte, dass das nicht wirklich positiv ist. Nichtsdestotrotz, was schlussendlich für den Bitcoin-Markt das bedeutet, ist, dass vor allem Firmen jetzt so ein bisschen in Richtung MicroStrategy schauen und so ein bisschen schauen, wie wird sich der Aktienpreis entwickeln. Michael Saylor hatte diese Woche auch schon einen Pitch bei Microsoft. Also wird Microsoft vielleicht auch Bitcoins kaufen, dann wäre es natürlich wiederum sehr, sehr positiv. Dann schauen wir uns hier mal die Flows an und was wir hier ganz klar sehen, wie gesagt, BlackRock übernimmt hier den Löwenanteil der Flows im Vergleich. Wir haben natürlich immer noch mit Grayscale einen relativ großen Player, aber auch relativ viel negative Flows. Und wenn wir das Ganze aus Asset-Perspektive anschauen, sehen wir ganz klar, Bitcoin hat Year-to-Date einfach am meisten abgekriegt, hauptsächlich eben wegen den ETFs. Dann haben wir Ethereum und dann Multi-Asset und Solana. Aber was natürlich ganz interessant ist, ist, dass in den letzten Wochen vor allem Solana negativ gewesen ist, auch Bitcoin und Multi-Asset, aber XRP und Ethereum waren sehr positiv. Und das gibt so ein bisschen ein Zeichen, in welche Richtung der Markt gehen könnte. Ganz interessant auch folgende Flows by Exchange. Was wir hier zum Beispiel sehen, die Amerikaner natürlich ganz weit vorne hier mit den Flows. Dann interessanterweise die Schweizer, wenn wir Year-to-Date schauen, an zweiter Stelle. Trotz negative Week- und negative Month-to-Date Flows haben wir bei den Schweizern Year-to-Date immer noch verhältnismäßig viel Flows im Vergleich zum Beispiel zu Schweden, bei welchem wir fast 600 Millionen an Negativabzügen haben und zum Beispiel Hongkong, welches auch nochmal Inflows erhalten hat. dann, wenn wir uns so ein bisschen die ETFs anschauen, natürlich kurz vor Thanksgiving kam es hier nochmal zu einer Korrektur. Dann gab es an Thanksgiving natürlich den Nullertag, aber danach haben wir wieder relativ stark starten können. Also am Freitag nach Thanksgiving, dann noch quasi am Montag mit relativ guten Zahlen. Und das zeigt ganz klar, der Markt möchte nach wie vor Bitcoin kaufen. Was wir hier jetzt allerdings beim Chart sehen, ist folgendes Bild. Wir werden uns sehr wahrscheinlich hier noch ein bisschen seitwärts bewegen, bevor wir nochmal in Richtung 100.000 gehen können. Und was ich hier so ein bisschen in lila, in rosa bzw. in rot eingezeichnet habe, ist die Bitcoin-Dominanz. Die geht ganz klar runter von knapp 61% runter auf 55%. Und das zeigt uns ganz klar, der Altcoin-Run ist am Losgehen. Und das wiederum bedeutet, dass während Bitcoin quasi seitwärts auch ansteigen könnte, wird halt einfach der Altcoin-Markt um einiges stärker performen. Und das sehen wir bereits. Eines von diesen Altcoins ist sicherlich Ethereum. Ethereums Layer 2 Volumen sind auch um 70% gestiegen. Jetzt fragt man sich, werden sie größer als Solana? Im Vergleich zum Beispiel bei Solana sehen wir, dass Ethereum zusammen mit den anderen L2, Base, Arbitrum, und so weiter, da eben auch ganz klar in Sachen TVL um einiges größer sind. Jetzt sagen wir natürlich bei Ethereum und Solana, den Vergleich mit TVL ist nicht ganz korrekt, aber Ethereum immer noch ganz klar der Platzhirsch, obwohl zum Beispiel Solana in Sachen Gebühren mehr als Ethereum einnehmen konnte. Und das hat natürlich auch ein bisschen mit den Meme-Coins zu tun. Ob das entsprechend anhalten wird, werden wir in den kommenden Tagen noch sehen. Dann, wenn wir uns die Ethereum Flows ansehen, sehen wir auch hier positive Flows, sogar im dreistelligen Millionenbereich. Das gefällt natürlich auch sehr, sehr gut. Vor allem, wie gesagt, für den Ethereum-Preis, der, sag mal, nach dieser Flaute, langen Flaute hier endlich mal ein paar Sprünge gemacht hat. Und was wir hier ganz klar sehen, das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Hier so ein bisschen die erste, dann die zweite und dann der dritte neue Boden, der sich so scheinbar bildet. Und das gibt uns natürlich Vertrauen, um in Richtung 4000 zu gehen. Und das ist eine sehr, sehr wichtige psychologische Grenze, die wir natürlich erreichen müssen. Vom Allzeithoch von etwa 4,8 sind wir nach wie vor sehr weit entfernt, muss man fairerweise sagen. Aber trotzdem, das sind wirklich positive Zeichen, wie wir sie gerne von Ethereum sehen möchten. Jetzt XRP. Über Ripple haben wir lange nicht gesprochen. XRP hat in den letzten Wochen ganz kleine Riesenperformance hingelegt. Viele dachten XRP tot geglaubt und kommt jetzt wieder und wird sogar in Richtung Allzeithoch gepusht. Unter anderem natürlich wegen regulatorischer Klarheit in den USA. Gleichzeitig ein XRP-Fonds, also ein ETF, der angemeldet wurde, gibt natürlich den Investoren ein gewisses Vertrauen, jetzt in XRP zu investieren. Ich halte persönlich nicht so viel von XRP, glaube, da ist sehr, sehr viel noch von historischer Relevanz mit drin, die natürlich auch bei 3 US-Dollar, da wird es dann wirklich spannend, sehr wahrscheinlich eben abverkauft wird. Das heißt, wir hatten hier das Allzeithoch von etwa 3,30 Dollar und dann ist XRP wirklich Anfang November so ein bisschen aus dem Nichts entstanden und so ein bisschen riesen in die Luft gestiegen hier auf knapp 2,67 Dollar. Bedeutet das, es kann noch höher gehen? Ich weiß nicht, ich würde mal behaupten, zumindest hier werden wir ein bisschen einen Verkaufsdruck erleben. Dann habe ich Analysten gehört, die sagen, bis 6 US-Dollar ist bei XRP einfach möglich, weil es halt der Banker-Coin ist. Und das kann man, über das könnte man, wie gesagt, noch streiten. Das bringt mich auch noch zu einem letzten Coin, das ist schon sehr, sehr wichtig. Chainlink steigt auch noch um die 30%, weil die Community Link als den echten Bank-Coin quasi gelabelt hat. Und da sagen sie halt ganz klar, wobei eben der Nutzer heißt Chainlink God, ist also ein sehr, sehr großer Halter von Chainlink, sagt ganz klar, Chainlink arbeitet verifizierbar mit den größten Finanzinstituten der Welt und verbindet Banken mit Blockchains. Von daher ist eben im Vergleich zu XRP Link der echte Bankencoin. Und Link im Vergleich zu XRP ist halt eben auch wichtige Infrastruktur. Und ich glaube, das ist fast das stärkere Argument. XRP könnte man rein theoretisch austauschen. Es ist halt ein Asset, um Liquidität von A nach B zu bringen. Bedeutet aber nicht, dass es ohne XRP oder mit einem anderen Token nicht auch gehen würde. Jetzt, wenn wir uns den Chart anschauen, sieht es bei Link ein bisschen anders aus, denn vom Allzeithoch sind wir nach wie vor sehr weit entfernt. Also es bräuchte hier nochmal eine Verdoppelung im Preis für das Allzeithoch. Und was wir hier ganz klar sehen, ist, dass wir hier noch ein paar Hürden haben. Sagen wir, die 29 US-Dollar, die schaffen wir bald. Dann die knapp 35 US-Dollar, vielleicht sogar hier dazwischen noch diese hier von knapp 44 und dann 53. Also da könnte man durchaus einen spannenden Long eingehen. Wie gesagt, ich glaube, Chainlink hat seine Position im Markt gefunden. Die Konkurrenz im Vergleich ist da eben auch nirgends. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut und bis dann.